온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin zum Onda Info 231. Es fängt ein bisschen düster an, wird dann aber noch echt kulturell. Also los geht's mit einer aktuellen Nachricht über düstere Ereignisse in Peru, mal wieder. Danach kommt eine Collage über ein düsteres Kapitel in der Geschichte Uruguays und damit kann eigentlich nur die Militärdiktatur gemeint sein. Denn die damals begangenen Verbrechen warten noch immer darauf, aufgearbeitet zu werden. Hierbei könnte die Annullierung der Straflosigkeit helfen, doch ein entsprechendes Gesetzesvorhaben ist bereits zweimal gescheitert. Wie gesagt, wird's dann noch kulturell in unserer Sendung. In Guatemala heißt die alternative Rockmusik schlicht und ergreifend Bergrock. Der Sänger der bekanntesten Bergrockband Bohemia Suburbana, Giovanni Pinzon, erzählt uns, was es damit auf sich hat. Und last but not least ein Kommentar zu dem Ereignis der letzten Wochen, was in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu kurz gekommen ist. Das Coming Out des Sängers Ricky Martin aus Puerto Rico. Also dann hört gut zu, denn hier könnt ihr noch was lernen. Ja, ich muss noch mal kurz dazwischen quatschen. Ich habe ganz vergessen anzusagen, dass zum Schluss kommt auch noch ein Beitrag über eine Marimba-Schule in Guatemala. Ganz schick und müsst ihr unbedingt so lange zuhören. Peru. In der Provinz Arequipa kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bergarbeitern und der Polizei, bei denen nach Medienangaben mindestens 5 Bergarbeiter und ein Taxifahrer starben. Die Auseinandersetzungen ereigneten sich am Sonntag, den 4. April, nachdem tausende Bergarbeiter aus dem informellen Sektor in der Provinz Arequipa die Panamericana blockiert hatten. Hunderte von Fahrzeugen steckten fest. Die peruanische Regierung verhängte den Ausnahmezustand, was es den Polizeikräften vor Ort erlaubte, ihre Schusswaffen einzusetzen. Nach Angaben der Minenarbeiter machte die Polizei davon auch reichlich Gebrauch. Alle bisher identifizierten Toten starben an Schussverletzungen. Die Straßenblockade war von der Gewerkschaft der unabhängigen Bergarbeiter FENAMARPE organisiert worden. Deren Vorsitzender Teodulo Medina gab der Polizei die Schuld an der Eskalation. Die Polizei hat sich der Bevölkerung gegenüber kriminell verhalten. Wir protestieren hier gemäß der Verfassung und den Gesetzen. Doch die Polizei hat uns angegriffen und unsere Kollegen getötet. Das ist die soziale Politik der Regierung. Die Blockade war zuvor von der FENAMARPE angekündigt worden. Doch die Regierung zeigte sich entschlossen, die sogenannte öffentliche Ordnung auch durchzusetzen. Premierminister Javier Velázquez Quesquen betonte, die Regierung werde nicht verhandeln. Wir sagen Ihnen, dass wir, die Regierung, den Rechtsstaat respektieren. Und wir werden uns auf keinen Fall an einen Tisch setzen und verhandeln mit Leuten, die Straßen blockieren, Dynamit einsetzen und Gewalt im Land sehen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Anführer und alle, die an diesem Vandalismus teilgenommen haben, die ganze Härte des Gesetzes trifft. Wie schon nach den tödlichen Ereignissen in Bagua im vergangenen Juni sprach die Regierung von ausländischen Kräften, die die Unruhen angestiftet hätten. Velázquez Quesquen beschuldigte nicht näher benannte Unternehmer aus Russland, Brasilien und Bolivien. Grund für die Blockade war das neue Dekret 012, mit dem die Regierung den sogenannten informellen Bergbausektor reglementieren will. Der Vorsitzende der FENAMARPE Medina betonte, die Arbeiter seien nicht gegen Richtlinien für ihre Arbeit, wohl aber gegen eine Kriminalisierung. Wie die Minen internationaler Konzerne verursacht auch der informelle Bergbau gravierende Umweltverschmutzungen. Doch der Grund für das neue Gesetz dürfte eher in den Steuerverlusten für die Regierung liegen, denn der informelle Bergbausektor unterliegt bisher so gut wie keiner staatlichen Kontrolle.
1986, kurz nach dem Ende der uruguayischen Militärdiktatur, wurde das Ley de Caducidad, das Gesetz der Straflosigkeit, verabschiedet. Wie in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern auch, sollte mit diesem Gesetz den Schuldigen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Militärdiktatur Straffreiheit garantiert werden. Im Jahre 1989 wurde in Uruguay die erste Volksabstimmung zur Annullierung dieses Gesetzes durchgeführt, um mit der Geschichtsaufarbeitung beginnen zu können. Dieser erste Versuch scheiterte, wie sich ein Hinterbliebener erinnert.
Im Jahr 1989, als sich dieses Gesetz erneuerte und wir als Bevölkerung die Möglichkeit hatten, es außer Kraft zu setzen, konnten viele von uns nicht ihre Meinung abgeben. Ich war erst 12 Jahre alt und viele andere waren auch noch nicht volljährig.
Letztes Jahr, gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen, wurde nach zweijähriger Vorbereitung erneut eine Volksabstimmung zur Annullierung dieses Gesetzes durchgeführt. Auch bei der zweiten Abstimmung im Jahre 2009 war das Ergebnis mit 48% negativ, denn es mussten über 50% erreicht werden. Die Erklärungen für die Niederlage reichen von der schlechten Aufklärung der Bevölkerung über das Abstimmverfahren, über manipulative, unzulässige Wahlwerbung bis zu der Angst vieler Menschen, alte Wunden wieder aufzubrechen. Die Narben werden für immer bleiben, doch die Wunden können erst dann heilen, wenn eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung der Militärdiktatur stattfindet. Eriza la piel color café, yo tengo la fe de que mis hijos también canten lo pasado y no lo vivan olvidados, acá estamos repasando, no importa qué bando, a solo de bandoneón, te recito mi mandado, resultado del candado que nos han colocado, cambio el guión, otra vez el mismo actor en la escena. Was denken die Menschen, die unter dem diktatorischen Regime entführt und gefoltert wurden, die gezwungen wurden, ins Exil zu gehen? Was denken die Hinterbliebenen? Walter Engler, ex-politischer Gefangener der uruguayischen Militärdiktatur, hat einen offenen Brief an seine Nichte geschrieben, in dem er erklärt, was er über die aktuellen Ereignisse denkt. Liebe Veronika, ja, ich bin wieder zu Hause und es geht mir ein wenig besser, weil sie meine Sauerstoffdosis erhöht haben. Aber die Kollegen aus dem Krankenhaus in Uppsala können nur wenig tun, um meine Lungenfibrose zu behandeln. Dieser Tage haben mich einige deiner Aufrufe hinsichtlich des Ley de Caducidad erreicht und über das Projekt, dass wohl Präsident Mujica ein neues Gesetz verkünden wird, welches den Richtern die Möglichkeit einräumt, Verurteilte über 70 Jahre unter Hausarrest zu stellen oder ganz zu befreien. Das würde auch die wenigen Verbrecher gegen die Menschlichkeit einschließen, die in unserem Land gefangen sind. Als Ex-Gefangener kann ich großzügig sein und ich muss meine Geschichte nicht erzählen, wie ich gefoltert wurde, wie von Militärrichtern ohne Befugnis verurteilt wurde, dass ich jahrelang unter schlimmsten Bedingungen gefangen war, weil ich Mitglied der Tupamaros war. Wie auch Mujica bin ich vollkommen bereit, den Militärs zu verzeihen, um eine Versöhnung zu erreichen. Aber als uruguayischer und schwedischer Bürger, der immer noch nach Entwicklung und Wohlergehen der Menschheit strebt, kann ich es weder unterstützen noch akzeptieren, dass die Bestrafung jener, die durch ihre Machtstellung im Staat schreckliche Verbrechen gegen die Menschheit begingen, abgemildert wird. Für dieses Verbrechen kann es kein Vergeben und Vergessen unter keinen Umständen geben. Diejenigen, die Gefangene vergewaltigten, ihnen ihre Kinder raubten, sie ermordeten, die so viele Menschen entführten, müssen nach dem Prinzip, dass wir alle gleich vor dem Gesetz und verantwortlich für unsere Taten sind, bestraft werden. Ich möchte keine Rache, nur Gerechtigkeit. Und ich möchte daran erinnern, dass die uruguayische Diktatur nicht allein eine Sache zwischen den Tupamaros und der bewaffneten Macht war. Die Diktatur überschwemmte die ganze uruguayische Gesellschaft mit ihrem Terrorregime, das sich nie mehr wiederholen darf. Das Ley de Caducidad widerspricht einer Reihe von internationalen Abkommen, die auch Uruguay unterzeichnet hat. Gut, für heute habe ich keine Energie mehr. Wenn ich kann, schreibe ich später. Ich verabschiede mich mit einer festen Umarmung, mit all meiner Zärtlichkeit, heute und für immer. Chodi. PS, du kannst diesen Brief so nutzen, wie du möchtest, wenn es irgendwie hilfreich sein sollte. Erinnerung in Freiheit. Der Kampf um die Abschaffung des Ley de Caducidad geht auch nach dem enttäuschenden Ergebnis weiter. Hinterbliebene von Verschwundenen, Überlebende der Diktatur und politische Aktivistinnen machen sich stark, um die Vergangenheit nicht vergessen zu machen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Opfern Gerechtigkeit zukommen zu lassen.
Ich bin die Tochter von Verhafteten, die verschwunden sind. Ich denke, dass der Urnengang mit der Entscheidung zu tun hat, wie wir unser Land gestalten möchten.
Das ist die Geschichte unseres Landes, die Geschichte davon, was vielen von uns passiert ist. Das Einzige, was ich will, ist aus der Opferrolle herauszukommen. Mit dieser Abstimmung merke ich, dass ich dem Ziel, diese Rolle abzulegen, ein wenig näher komme.
Ich muss wissen, was mit meinen Eltern geschehen ist, wo sie sind, was passiert ist.
Wahrheit und Gerechtigkeit, damit so etwas nie wieder passiert.
Die alternative Rockmusik fand im Guatemala der 90er Jahre unter dem Namen Rock de Montaña, Rock aus den Bergen, Einzug. Nicht selten bekannten sich die guatemaltekischen Bands, die sich anfangs sehr an den US-amerikanischen Vorbildern orientiert und häufig englische Texte gespielt hatten, in den folgenden Jahren zu Guerilla, bis der Bürgerkrieg 1996 endete und die Bewegung immer unpolitischer wurde. Als Ikone des guatemaltekischen Bergrocks schlechthin gilt auch heute noch eine ihrer ersten Vertreterinnen, die Band Bohemia Suburbana, die vielen Rockfans allerdings schon lange zu etabliert ist. Señor, quiero volver al valle, mis alas desplegar para llegar. Oh, Señor, quiero volver al valle, mis alas desplegar. Giovanni Pinzon ist seit Beginn als Sänger bei Bohemia Suburbana dabei. Er erzählt Onna über das bittere Los des jugendlosen Guatemalas, von raubender Industrie, Musikpiraterie und wie verhältnismäßig einfach es ist, im Zeitalter des Internets ein Star zu sein.
Un señor, quiero escapar del frío, volar hacia un verano. Que me dure todo un año.
El joven a los 20, 25 años
Mit 20 bis 25 Jahren ist man in Guatemala verheiratet. Hier gibt es keine Phase der Jugend. Die fällt einfach aus. Und das ist sehr nervig, zum Beispiel für die Arbeit von uns Musikern. Wir hängen von den Jugendlichen ab, denn sie sind in dem richtigen Alter, voller Energie. Aber wir werden wohl weiterhin eine infantile Zielgruppe bedienen müssen. Und eben das verhindert die Weiterentwicklung von uns Musikbands selbst.
Ya no percudiré mis alas con este mal. Yo no renunciaré a este vuelo, quizás me parta un rayo. Ya no percudiré mis alas con este mal.
Von dem Preis von $12 für eine CD behält der Produzent $1, der Musiker bekommt 50 Cent und der ganze Überschuss landet bei den Händlern, als würde mit Drogen oder weiß ich was gehandelt werden.
Entonces, al desaparecer el disco, desaparece toda esa piratería, desaparece toda esa.
Mit der CD verschwindet auch die ganze räuberische Industrie. Gut ist allerdings, wenn die Bands materielle Eigentümer ihrer eigenen CDs sind. Wenn du also meine Konzerte besuchst und ich dafür 100 CDs presse, dann sind es meine CDs und also mein Geld. Aber wer nicht auf die Konzerte geht, kann die Musik auch so über das Internet beziehen, von Russland oder Deutschland aus. Durch die Elektronisierung des Marktes wird das Geschäft für beide Seiten, die Band und den Produzenten, gerechter.
Banda, Disquera. Por medio del mercado electrónico es mucho más justo para ambos.
Señor, quiero escapar del frío, volar hacia un verano que me dure todo un año. Yo no renunciar a este vuelo, quizás me parta un rayo. Alas con este mal, yo no renunciar a este vuelo, quizás me parta un rayo, ya no percudiré mis alas.
No creo en la piratería, sin embargo, creo que tiene una razón de existir.
Ich befürworte Piraterie nicht, aber ich denke, dass sie ihre Existenzberechtigung hat. Auf der einen Seite steht die Verletzung des Urheberrechts des Künstlers, der schutzlos bleibt. Auf der anderen Seite wird jedoch auch das Recht des Konsumenten verletzt. Für eine CD innerhalb der unterentwickelten lateinamerikanischen Ökonomien mehr als $3 zu verlangen, ist surreal. Zumal wir wissen, dass die Kosten für die Pressung einer CD bei gerade mal 25 Cent liegen. Insoweit glaube ich, dass wir den Beginn einer neuen Ära erleben. Für viele Künstler bietet es sich inzwischen an, einfach eine Webcam im Badezimmer ihres Hauses zu installieren, dort ein Lied zu singen und größer zu sein als Elvis Presley.
Y ser más grande que Elvis Presley, ¿verdad?
Ricky Martin, der Schwule, auf den wir
gerade noch
gewartet haben.
Von Wenceslas Laobus Jaga, übersetzt und kontextualisiert von Onda.
She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition.
Ricky Martin hat mir noch nie gefallen. Nicht mal um 5 Uhr morgens, wenn es zwischen Wodkas und Bierchen leichter fällt, zu jedem Scheiß zu tanzen. Immer wenn dem wenig kreativen DJ nichts anderes einfällt, als Livin' la vida locker zu plärren, entferne ich mich von der Tanzfläche und gehe vor die Tür zum Rauchen. Und wenn ich da wen zum Flirten finde, weiß ich, dass auf den Typen Verlass ist. Schon die Tatsache, dass er nicht auf diesen Surf-Abklatsch abfährt, macht ihn verlockend. Das total unsensationelle Outing des Puerto Ricaners belegt nur zweierlei. Es enthüllt, was wirklich schon alle wussten, und es belegt, dass unsere schwule Community doch nicht über diesen guten Geschmack verfügt, mit dem sie sich so gerne brüstet. Man kann sich doch nicht eine schwule Ikone schaffen, nur weil sie die einfachsten Bedürfnisse befriedigt. Nach Tanz, nach Klatsch und nach abgedroschener Ästhetik. Das Bekenntnis des Senor Martin wird begleitet von Gerüchten um ein millionenschweres Exklusivinterview und ein angebliches Erpresservideo. Darüber hinaus dürfte es vor allem im Sinn haben, Publicity für eine Karriere zu schaffen, die in den letzten Jahren doch ziemlich bedeutungslos verlaufen ist. Das sind also die Umstände, unter denen sich Ricky in die schwule Community einreiht. Und die Community, sie feiert. Da frage ich mich doch eins. Warum werden die Bekenntnisse dieses Ex-Boyband-Mitgliedes, dessen Werk offensichtlich aus der Retorte stammt, als kühn gehypt, während niemand denjenigen applaudiert, die seit Ewigkeiten schwul leben und deren Werk so ungleich bedeutsamer ist? Rob Halford, Sänger von Judas Priest, Joel Gibb von den Hidden Cameras, Bob Mould, Chef der betörenden Punkband Yscardou. Eines ist ja nun nicht neu. Viele Schwule übernehmen das erstbeste Klischee, ohne sich die Mühe zu machen, für sich nach anderen Optionen zu suchen. Und zugegeben, das gilt auch für die Heterokerle, für die Produkte wie Patito Feo oder Camila kreiert werden. Aber gut, zumindest was fade und geistlose Musik anbetrifft, haben wir Schwulen die Gleichberechtigung erreicht.
Ese se llama Ricky Che. Yo soy Mario Barrios.
Ich bin Mario Ricardo Barrios de León, Marimba-Konstrukteur. 70 Jahre bin ich.
Yo tengo 70.
Ich bin Araceli Vázquez. Ich lerne hier in der Marimba-Schule Sebastian Hurtado, wie man eine Marimba baut.
René.
Ich heiße René. Ich bin 14. In diesem Jahr sind es 3 Jahre, seit ich angefangen habe, Marimba zu spielen.
Hier lehre ich nicht nur, wie man spielt, sondern wie man eine Marimba baut. Es ist die einzige Schule ihrer Art im ganzen Land. Alles ohne Maschinen, alles von Hand. Denn so konstruiert man eine Marimba. Die alten Marimba-Bauer sterben so langsam. Und da mit ihnen diese Kultur ausstirbt, hatte ich die Idee, den Kindern, den Jugendlichen und allen Interessierten beizubringen, wie man Marimbas baut.
Para mí es un gusto pues hacerlas, fabricarlas y ejecutarlas, porque no solo las ejecutamos.
Mir macht es Freude, sie zu fertigen und natürlich auch sie zu spielen. Denn wir bauen nicht nur, wir spielen auch. Ich habe rund 300 Melodien komponiert, traditionelle Musik, aber auch Pop, verschiedenste Rhythmen, alles außer Rap.
Menos Rap. Menos Rap, also no.
Um so spielen zu können, müssen wir jeden Tag kommen, um zu üben und damit uns der Meister neue Sachen beibringt.
Bueno, la verdad, me gustan otros instrumentos, pero la
Mir gefallen viele Instrumente, aber abgesehen davon, dass die Marimba das Instrument Guatemalas ist, hat sie einen wunderschönen Klang und es ist einfach toll, sie zu spielen.
La marimba tiene la particularidad que en la caja de resonancia abajo tiene un agujero.
Die Marimba hat die Eigenheit, dass der Resonanzkörper unten ein Loch hat. Dieses Loch kommt Wachs. Anillero nennen wir das. Und diese Konstruktion gibt dem Klangkörper noch mehr Resonanz. Ein Xylophon hat dagegen gar nichts. Das ist wie verstopft, hat einen trockenen und, ich finde, einen seltsamen Klang.
Hobel, Beitel, Schleifpapier, Hammer, Nägel, alles. Alles, was man in einer Tischlerei braucht. Kleber und natürlich Holz, Hormigo und Zedernholz.
Tiene un teclado de hormigo, madera de hormigo.
Die Tasten sind aus Hormigo-Holz, weil das ein festes Holz ist, das Resonanz besitzt. Das hat einen sehr schönen, trockenen Klang. Und mit dem passenden Resonanzkörper bekommt es dann die nötige Akustik, mehr Kraft.
La gente del campo.
Es gibt immer weniger Holz. Auf dem Land fällen sie die Bäume für Brennholz. Und sie wissen nicht einmal, welches Holz das ist. Wir haben Holzstapel gefunden von bestem Hormigo-Holz. Ich habe die Bauern gefragt, warum macht ihr das, das schöne Holz? Und sie sagen dann, aber wir brauchen doch Brennholz.
Es que hay marimba de primera, hay marimba de segunda. Y hay marimbas de tercera categoría. Las de primera están bien decoradas.
Es gibt drei Klassen von Marimbas. Die erste ist reich verziert mit vielen Maya-Hieroglyphen, alles handgemacht. Und das braucht viel Zeit. An so einer Marimba arbeiten wir 10 Monate, Vollzeit.
Tiempo completo.
Die letzten beiden Jahre habe ich nur spielen gelernt. Dieses Jahr habe ich begonnen, mir selbst eine Marimba zu bauen und sie in Zukunft dann auch zu spielen. 3 Jahre werde ich dazu brauchen.
Mein Mann ist Marimba-Spieler, seit fast 40 Jahren schon. Deswegen bin ich hier in der Schule. Diese Marimba baue ich für ihn. Wir sind 30 Jahre lang verheiratet und meine Liebe zu ihm ist groß.
Tengo 30 años de casada y el amor por él es muy grande.
Este es un oficio, pues. Es un arte.
Ein Handwerk und eine Kunst, die zu verschwinden drohen. Auch wenn sich rund 20 Jugendliche und Erwachsene in der Schule von Meister Mario Ricardo Barrios de León tummeln, seine Escuela de Marimba Sebastian Hurtado könnte sehr gut Unterstützung gebrauchen. Zur Anschaffung von Holz und Werkzeugen, für die Miete, für ein kleines Gehalt oder für den Schutz der Holzbestände. Vielleicht kommt ja ein bisschen Unterstützung aus Europa. Kontakt zur Schule über ONDA.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.